Dank euch beiden, Vater und Sohn. Oh, schön, tut das gut, mit Lobpreis einfach so in den Sonntag und in den Gottesdienst starten zu dürfen. Ja, das knüpft ein bisschen an die Dankbarkeit, die wir letzten Sonntag erleben und feiern durften. Also ich merke, ich bin immer noch so ganz erfüllt von den Gedanken und Erlebnissen, was wir letzten Sonntag einfach so feiern durften als Gemeinde. Das hat gut getan. Das war einfach schön, ja, Gott so feiern zu dürfen und einfach auch die Gemeinschaft erleben zu dürfen und zu erleben, hey, wir sind ein Mann, sagt die Bibel. Wir ziehen an einem Strang und können so ein schönes Fest einfach, ja, feiern. Das war einfach richtig, richtig gut. Ja, super schönes Fest und wir genießen es hier als Gemeinde zu sein und gleichzeitig ist mir immer wieder so bewusst, wie gut es uns geht und was für ein Privileg das ist, dass wir hier in Deutschland leben dürfen, dass es uns relativ gut geht, den meisten von uns und dass das alles nicht selbstverständlich ist. Wir müssen gar nicht so weit weggucken. Wir haben gestern Abend noch mal so eine kurze Sequenz auf YouTube irgendwie geguckt mit so Fails und was weiß ich, was da alles. Habe ich so zwischendrin schon gedacht, boah, mitten im Alltag gibt es einfach schon genug, was einfach mal so unerwartet in dein Leben kommen kann. Irgendein Unfall oder was es da für Sachen gibt. Also schön, wenn wir davon verschont sind und wenn es uns gut geht. Gleichzeitig wissen wir das alle, und ich will das jetzt gar nicht inhalieren, was auf der Weltbühne einfach so los ist. Und das, ja, macht uns hier und da auch zu schaffen, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie nah das an uns rankommt oder wie viele Nachrichten wir vielleicht auch gucken. Und ich habe mit Leuten gesprochen, immer mal wieder, die sagen, boah Jörg, ich pack das einfach nicht mehr. Ich kann keine Nachrichten mehr gucken, ich kann mir das nicht mehr geben in dieser Fülle. Und dann habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Wir müssen uns auch nicht das alles im Detail geben und wir müssen auch darauf achten, was unsere Seele verkraftet. Und deswegen möchte ich Mut machen, die Nachrichten auch mal auszulassen. Oder vielleicht nur irgendeinen Anfang zu gucken, eine Schlagzeile, und wenn man merkt, jetzt wird es zu vieles auszulassen. Weil wir leben im Hier und Jetzt und ich sage immer, das ist unsere Baustelle, wo wir hier sind. Da können wir was machen, da können wir was bewirken. Und es ist gut, einen Gesamtüberblick zu haben, was läuft so auf der Welt, aber wir müssen uns auch nicht jedes Detail geben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du das Gefühl hast, dein Kanal ist voll, will ich dir wirklich Mut machen, Sorgen und Ängste an Gott abzugeben. Er ist der Herr und er hat dein Leben auch in der Hand. Du musst nicht alle Eventualitäten inhalieren, was alles kommen könnte und dich betreffen würde oder wie auch immer. Gib's ab, wirklich gib's ab. Und mach manchmal die Schotten auch dicht, auch die Nachrichtenschotten. Und händel mit den Herausforderungen, die du hier vor Ort hast, das reicht oft schon. Und freu dich vor allen Dingen an dem, was Guten da ist. Manchmal sind die Nachrichten so dominant, dass das den Kopf so füllt, dass wir manchmal gar nicht merken, wie viel Gutes wir haben hier. Und lass dir das nicht nehmen und lass dir das nicht rauben durch Last oder schwere Nachrichten. Dank Gott für den Segen, den er in dein Leben gelegt hat. Ja, und dich jeden Tag damit beschenkt. Gleichzeitig, auch wenn diese Nachrichten da sind und so weiter, ich freue mich immer mehr, das sage ich jetzt nicht so, sondern es ist wirklich so, dass Jesus wiederkommt. Das wird für mich eine immer coolere Perspektive, weil ich manchmal denke, boah, wenn ich jetzt so in den Nahen Osten gucke, was soll es für eine Lösung geben? Und die Bibel verheißt und sagt, Jesus wird wiederkommen und dann wird der Friede da sein. Ich weiß nicht, wie er es macht. Keine Ahnung. Aber mit ihm wird Friede kommen und wird ein völlig neues Zeitalter anbrechen. Und ich finde es einfach genial. Und ich lebe gerne, aber irgendwie merke ich, ich freue mich auch auf diesen Tag und bin gespannt. Und ich glaube, ich habe es hier schon mal gesagt, ich sterbe nicht so gerne. Also mir wäre es lieb, wenn Jesus vorher wiederkommt und ich diesen Tag erlebe. Der ist, glaube ich, ein bisschen cooler als sterben. Genau. Jesus wird wiederkommen und ich möchte mal sagen, das wird ein richtig schrecklicher Tag für die Menschen, die ohne Gott leben und die Böses und Unrechtes tun. Das möchte ich hier einfach auch mal so sagen. Wir sind da vielleicht manchmal so ein bisschen vorsichtig. Aber mir tut es einfach auch gut zu wissen, es passiert so ein himmelschreiendes Unrecht und Menschen sterben. Soll es das jetzt gewesen sein? Und sollen so böse Menschen einfach davonkommen? Und die Bibel sagt nein. Es wird einen Tag des Gerichts geben, wo Tote auferstehen und wo sie ein gerechtes Gericht empfangen. Und das finde ich auch wichtig, hilfreich und tröstlich. Auch wenn ich nicht weiß, wie Gott das alles machen wird und was seine Kriterien sind, das dürfen wir an ihn abgeben. Aber zu wissen, es kommt keiner ungeschoren davon, der da unten jetzt im Nahen Osten irgendwelche Kinder gequält hat oder was weiß ich, was wir da manchmal so mitgekriegt haben. Nein, es wird ein Gericht geben und es wird ein schrecklicher Tag für Menschen, die so einen Dreck am Stecken haben, sage ich mal. Und wisst ihr, auf der anderen Seite wird es ein unglaublich freudiger Tag und ein Tag des Jubels und wo das Herz aufgeht für die Menschen, die auf Jesus warten. Die auch ihren Dreck am Stecken manchmal haben, definitiv, aber die ans Kreuz gegangen sind und mit Jesus leben. Für die wird es ein wunderbarer Tag, ein Tag der Erlösung, ein Tag der Rettung. Amen dazu. Wann kommt Jesus wieder? Definitiv ist, es ist näher dran als vor 2000 Jahren. Aber vor 2000 Jahren haben die Menschen auch schon gedacht, Jesus kommt bald wieder. Da war das Römische Reich, da gab es die ersten Christenverfolgungen, Nero und was weiß ich. Und die ersten Christen haben gedacht, es steht kurz davor. Und es ist immer so in der Geschichte, 2000 Jahre Kirchengeschichte, dass immer dann, wenn die Zeiten hart waren, wenn die politischen Systeme heftig waren und die Christen irgendwie auch in Bedrängnis waren, dann haben die Christen immer gedacht, es dauert nicht mehr lange. Und wenn es den Christen gut ging und die politischen, Gegebenheiten okay waren, dann haben die Christen sich manchmal auch gewünscht, dass es noch ein bisschen dauert. Manfred Siebert hat mal sowas irgendwie gedichtet, ja. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leist doch jetzt noch nicht. Irgendwie so. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Das ist ein Lied von ihm. Ja, ist manchmal so. Worauf ich hinaus will, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Und es kann sein, dass es heute Nachmittag ist. Vielleicht in einem Jahr, in 10 oder in 100. Wir wissen es nicht und ich glaube, da dürfen wir ganz entspannt sein. Das Wichtige ist, zu wissen, er kommt und das ist das Ziel dieser Welt und er hat das letzte Wort. Ich möchte mit euch heute Morgen ziemlich tief und intensiv in einen Text auf Offenbarung einsteigen. Da bewege ich mich gerade mal wieder so, man merkt immer so, wo predigt jemand drüber, ja? Ein paar Wochen hintereinander, dann weiß man immer so, wo er sich bewegt. Ich habe vor 2 Wochen schon mal über die Offenbarung oder über einen Abschnitt da gepredigt. Heute wieder. Keine Sorge, keine Angst, es gibt jetzt keine Endzeitpredigt oder sowas. Ich will auf einen Punkt hinaus, der mich berührt hat und bewegt hat und immer noch weiter bewegt. Und ihr werdet merken, welcher Punkt das ist. Aber wir bauen es ein bisschen auf. Wir fangen mal an mit dem Text. Jetzt sehe ich gar nicht, wer sitzt denn an der Technik. Hi. Macht ihr mir mal die... Genau, da ist er. Und zwar lesen wir gemeinsam Offenbarung 19, Verse 1 bis 8. Und ich liebe das einfach auch Bibel manchmal... Nein, zurück bitte. Gemeinsam mit euch einfach Bibel zu lesen. Genau, macht ihr die erste Folie bitte nochmal. Die reicht nämlich schon. Danach. So. Danach. Und immer wenn sowas kommt danach oder wie auch immer, dann lohnt es sich mal zu gucken, was war davor. Weil das erklärt das danach. Kapitel 18, braucht ihr jetzt nicht reingucken, das werde ich so ein bisschen skizzieren. Da wird beschrieben der Fall der Hure Babylon. So, jetzt erstmal, wow, was ist das denn? Ja, vielleicht hast du noch nichts davon gehört. Ich will ein bisschen mit reingehen, ohne es zu tief zu machen. Hure Babylon hört sich krass an. Die Offenbarung hat Gott geschenkt, Johannes, einem Evangelisten, der auch das Evangelium geschrieben hat, Evangelium nach Johannes. Und er hat ihm die Offenbarung geschenkt mit Einblicken, was in der Zukunft passiert, um seine Gemeinde zu ermutigen. Zu sagen, diese Dinge passieren, ihr werdet davon hören und von einigen Sachen hören wir heute, aber zu sagen, Gott ist der, der immer noch auf dem Thron sitzt und der am Ende wiederkommt und der alles in seiner Hand hält. Und die Offenbarung arbeitet deswegen mit ganz vielen Chiffren, weil Johannes Dinge gesehen hat, die er noch nicht einordnen konnte. Und deswegen ist die Offenbarung viel mit Chiffren und Bildern besetzt, die wir ein bisschen erklären müssen, wo wir uns rantasten müssen, was ist gemeint. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Hure Babylon zu deuten, verschiedene Auslegungen. In Offenbarung 17 wird die Hure Babylon als große Stadt beschrieben. Und aus diesem Grund sagen viele Ausleger, die meisten Ausleger, damit ist wahrscheinlich ein weltumspannendes wirtschafts- und politisches System gemeint. Und mir persönlich gefällt diese Auslegung am ehesten, oder ich finde sie am ehesten logisch. Deswegen baue ich jetzt mal ein bisschen darauf auf. Gibt, wie gesagt, aber auch andere Auslegungen, kann man so stehen lassen. Was ist eine Hure? Und jetzt bezogen auf ein weltumspannendes System, politisches System, Wirtschaftssystem. Eine Hure ist erstmal jemand, den du für Geld kaufst und die sich für Geld anbietet. Und wir leben in einem System, was, das wird, glaube ich, kaum jemand bestreiten, sehr stark auf Finanzen und auf Geld aufgebaut ist. Zahlst du, dann kriegst du die Zuschläge, wie auch immer. Zahlst du nicht, fällst du hinten runter. Das betrifft Einzelne, das betrifft ganze Staaten. Das ist ein globales Wirtschaftssystem, sage ich mal, was untereinander total verstrickt ist. Ich gehe nicht tiefer drauf ein, aber das ist so ein bisschen die DNA unseres globalen Wirtschafts- und politischen Systems. Das andere ist, eine Hure verspricht etwas, was sie letztendlich aber nicht hält. Eine Hure verspricht schnellen Sex, bringen wir es auf den Punkt, und danach keine Beziehung, keine Treue, kein Fundament. Das, was eine echte Beziehung geben kann. Und bezogen auf das System, sage ich mal, dieser Welt, sagt Gott durch Johannes hier, diese Welt wird bestimmt, wird gestrickt durch ein System, was vermeintlich etwas verspricht, Frieden, Wohlstand, Gutsein, aber es kann es letztendlich nicht halten. Und wenn wir das jetzt erleben, wir haben die Finanzkrise vor einigen Jahren gehabt, das war ein Schock, aber letztendlich war es voraussehbar. Wenn man überlegt, wie die Finanzflüsse sind, was für Finanzblasen es gibt. Wir denken und wähnen uns hier in einer großen Sicherheit, aber wir haben gemerkt, das kann von einem Tag auf den anderen, kann das knallen. Genauso Friede. Wir hören immer Friede und die Welt bemüht sich um Frieden, das ist gut. Aber wir merken plötzlich, zack, hast du einen Krieg in Europa. Plötzlich fällt die Hamas in Israel ein. Und der Geheimdienst von Israel hat es selber im Vorhinein nicht gecheckt. Und wir merken, wir sind für alle Bemühungen und so weiter dankbar, aber letztendlich können die Systeme, auf denen diese Welt heute beruht, unsere Bedürfnisse nach echtem Sicherheit, nach echtem Frieden, nach einem echten Fundament für unser Leben, im Leben und im Sterben, nicht wirklich bedienen, nicht wirklich halten. Und deswegen sagt Jesus, es wird der Tag kommen, ganz nüchtern, wo dieses System einkrachen wird. Und wann das sein wird, wir wissen es nicht, aber ganz ehrlich, ich persönlich sage einfach, ich gehe da ganz nüchtern rein und denke, ja, das wird so passieren. Selbst wenn die Bibel es mir nicht sagen würde, würde ich es glauben, weil das System an sich so brüchig ist. Und Jesus sagt, ja, das wird passieren. Dieses System, und das wird hier beschrieben eben als Hure Babylon, wird von einem Tag auf den anderen plötzlich knallen. Und wir merken das ja, wo es an manchen Stellen jetzt einfach schon knallt. Dieses System ist einfach in der Schieflage und sehr fragil. Und ich bin einfach dankbar für jeden Tag, den ich in Frieden leben darf, den ich versorgt leben darf. Das ist ein Geschenk, weil nicht jeder auf der Welt heute darf das erleben. Aber ich bin auch nüchtern, dass ich sage, okay, es kann auch sein, dass die Zeiten sich ändern und jetzt nach Corona und allem, sie ändern sich schon. Mal gucken, wie weit, das wissen wir nicht. Und jetzt kommen wir eigentlich zu unserem Text. Dass Jesus sagt danach, Leute, wenn sowas passiert, das ist nicht das Ende. Verzweifelt nicht, kriegt nicht die große Panik, sondern es geht weiter. Und jetzt kommen wir in unseren Abschnitt eigentlich rein. Danach, was passiert danach? Danach hörte ich, also Johannes, der diese Offenbarung empfängt, eine große Menge im Himmel rufen, Halleluja, die Rettung kommt von unserem Gott. Ihm allein gehören Herrlichkeit und Macht. Seine Urteile sind wahr und gerecht. Er hat die große Hure bestraft, die die Erde mit ihrer Unzucht verdorben hat, und er hat das Blut seiner Diener an ihr gerecht. Und wieder erklangen die Stimmen: Halleluja, der Rauch dieser Stadt steigt in Ewigkeit auf. Da fielen die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt. Sie riefen aus: Amen, Halleluja. Drückt ihr für mich mal mit hier vorne? Okay, ich lese einfach mal weiter. Und vom Thron war eine Stimme zu hören, die sagte: Lobt unseren Gott, alle seine Diener, die ihn fürchten, vom Geringsten bis zum Größten. Dann hörte ich wieder etwas, das wie das Rufen einer riesigen Menschenmenge oder das Rauschen mächtiger Meereswellen oder das Krachen lauter Donnerschläge klang. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, herrscht. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren. Was sieht Johannes hier? Johannes sieht, dass zwar etwas zerbricht, nämlich diese Systeme dieser Welt, auf der man Sicherheit und Frieden und Wohlstand aufgebaut hat, aber dass etwas Neues beginnt, nämlich die Herrschaft von Jesus. Und die Bibel berichtet, dass tatsächlich, bevor wir in den Himmel kommen und da alles losgeht, sage ich mal, die große Party, erstmal hier auf der Erde 1000 Jahre sein werden, wo er die Herrschaft übernommen nimmt, sichtbar. Jesus sichtbar auf der Erde für 1000 Jahre. Und dass dadurch, dass er da ist, Wohlstand und Frieden und Gerechtigkeit in diese Welt strömt. Und das ist praktisch ein Zeichen auf den Himmel. Jesus schreibt hier seine Heilsgeschichte auf der Erde, bildlich, und das Echte beginnt dann im Himmel, wo es ewig sein wird, ewiger Friede mit ihm. Und ich will dich einfach fragen, als ich das so gelesen habe, ich habe mich gefragt, was macht das mit mir, diese Erwartung und Perspektive, dass Jesus wiederkommt und dass Frieden und Gerechtigkeit mit ihm kommen. Und ich habe gerade schon gesagt, ich merke, dass dieser Gedanke in mir stärker, größer wieder wird. Und das finde ich irgendwie genial. Im Himmel herrscht Jubel und Freude. Als die Menschen und die Engel mitkriegen, dass jetzt die nächste Stufe, sage ich mal, von Gottes Heilsplan anfängt, herrscht Jubel und Freude, weil Gottes Herrschaft beginnt. Das alte System ist gefallen und Unrecht wird zurechtgerückt. Es wird keinen Hunger mehr geben. Sklaverei, wir leben heute in einer Zeit größter Sklaverei. Das ist Wahnsinn. Das glaubt man gar nicht. Bei Sklaverei denkt man immer irgendwo so früher. Stimmt überhaupt nicht. Heute haben wir so viel Sklaverei, entweder wirtschaftlich Sklaverei oder wirklich Menschenhandel. Das ist Wahnsinn, wenn man da Zahlen mal liest oder sieht. Das glaubt man gar nicht in unserer zivilisierten, modernen Welt. Und Gott wird kommen, um Unrecht zu rächen und ja, Recht wiederherzustellen. Und irgendwie habe ich gedacht, boah, ich möchte diesen Gott einfach groß machen. Das ist einfach auch, er ist kein Kuschelgott, kein Gott, der sich in die Kirche zurückgezogen hat. Für die Christen einfach nur. Nein, er wird kommen für die ganze Welt und wird Richter sein über die ganze Welt. Der Mehrwert für uns an dieser Botschaft ist zu wissen, dass dieses Unrecht und was wir erleben einfach nicht das letzte Wort hat. Und deswegen sagt Johannes oder sieht hier, wie der Himmel einfach sagt Halleluja, also das heißt, stimmt in dieses Lob mit ein. Freut euch drüber, lasst euer Herz das erfüllen und guckt ein Stück weit über das hinaus, was gerade passiert oder euch auch bedrückt. Habt die Perspektive im Blick, dass diese Dinge nicht das letzte Wort haben. Und dann gehen wir weiter mit diesem Vers 7, den habe ich abgeschnitten. Hier ist er jetzt in Gänze und mit Vers 8. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Sie darf sich in strahlend weißes Leinen kleiden, denn das strahlende Leinen steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Johannes sieht hier und Gott schenkt ihm diesen Eindruck, wenn Jesus wiederkommt, wird das sein wie eine Hochzeit. Das Bild war damals noch ein bisschen anders als heute. Heute denken wir Hochzeit, zwei Menschen auf Augenhöhe, Mann und Frau, lernen sich lieben und entscheiden irgendwann sich zu heiraten und so weiter. Genau, und das findet alles in der Regel auf Augenhöhe statt, hoffentlich. Früher war das anders. Früher war das, dass der Mann bzw. die Familie des Mannes sich eigentlich die Frau ausgesucht hat. Dann ist man da hingegangen und hat gesagt, ich hätte die gern, ja. Und dann hat man irgendwie angefangen, das auszuhandeln, einen Vertrag aufzusetzen und so weiter. Die Initiative ging immer vom Mann aus. Und die Frau war damals völlig rechtelos. Und sie stand entweder unter dem Schutz ihrer Ursprungsfamilie oder, wenn sie geheiratet hat, unter dem vollständigen Schutz des Mannes. Und hoffentlich hat er seine Aufgabe dann auch wirklich gut erfüllt. Und in diesem Bild bewegt sich jetzt der Vergleich mit der Gemeinde. Jesus kommt, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Und die Initiative geht von ihm aus. Er hat Verlangen nach uns Menschen. Und deswegen hat er einen Weg gebaut, einen Weg auf sich genommen, um in diese Welt zu gehen und um seine Braut zu werben. Die Initiative geht von ihm aus, nicht von uns, sondern er hat Lust und Freude, mit uns Menschen Gemeinschaft in Ewigkeit zu haben und seine Gemeinde in seinen Schutz, in seine Obhut, in seine Fürsorge für ewig zu holen. Ist das nicht genial? Das ist so ein mega Bild, was dahinter steckt. Und wer ist seine Gemeinde, die er holen möchte? Wer ist das? Sind das die Evangelischen, die Katholischen oder die Freikirchler? Es sind alle, die ihn aufnahmen im Herzen. Alle, die ihn aufnahmen im Herzen. Das ist seine Gemeinde. Und die möchte er zu sich holen. Und der Hochzeit im jüdischen Denken geht aber etwas voraus, und zwar die Verlobung. Und da gucken wir mal ganz kurz rein. Ich habe gerade gesagt, es wurde ein Ehevertrag ausgehandelt. Zum einen, wie hoch das Brautgeld beispielsweise ist. Also der Bräutigam, der Interesse hatte, der musste ein Brautgeld der Familie versprechen und zahlen. Und das hat die Familie der Braut dann an sich genommen und das wurde aufbewahrt, vielleicht für den Fall, dass der Mann stirbt und dann muss ja die Frau und eventuell Kinder weiter versorgt werden oder der Mann sich scheiden lässt, dann braucht es eine Entschädigung wieder für die Frau. Also das war das Brautgeld und die Höhe musste ausgehandelt werden. Die Braut selber hat eine Mitgift reingebracht, Geschirr oder was weiß ich, Geschirr glaube ich gab es damals noch nicht, keine Ahnung, irgendwelche Tiere aus der Ursprungsfamilie und keine Ahnung was. Das hat sie mitgebracht, auch das wurde ausgehandelt, aber das blieb ihr. Also selbst im Falle einer Scheidung durfte sie das wieder behalten, im Gegensatz zu dem, was der Mann mit reingebracht hat, was an die Frau oder die Familie der Frau fiel. Also es wurde viel geregelt, es wurde ein Vertrag geschlossen und dann wurde die Verlobung gefeiert. So, und jetzt kommt ein Punkt, der sehr entscheidend und sehr spannend ist. Verlobung heute heißt, auch wir verloben uns mal, ich überspitze das jetzt ein bisschen, und dann planen wir mal die Hochzeit und wenn es zwischendrin irgendwie schief geht, dann blasen wir alles wieder ab, Verlobung wird aufgelöst und das ist kein Problem. Rechtlich ist das völlig in Ordnung. Früher war das anders, die Verlobung war eigentlich schon die Hochzeit. Die war so rechtsbindend, die waren schon verheiratet. Mann und Frau waren ab dem Zeitpunkt verheiratet. Dazu muss man wissen, Ehen wurden damals schon manchmal geschlossen, da waren die noch 13, 14, 15. Ja, also es wurde vertraglich einfach geregelt, aber die Braut blieb natürlich noch bei der Familie zu Hause wohnen. Der Mann hat erstmal geguckt, dass er arbeitet, dass er ein ordentliches Haus irgendwie hinkriegt oder wie auch immer. Und dann hat er vielleicht 7, 8, 9 Jahre später hat er seine Braut dann zu sich geholt. Also da lag oft eine ganze Zeitspanne dazwischen. Ihr merkt schon parallel. Und trotzdem war das schon rechtlich seine Frau. Weder er durfte sich einen anderen Partner suchen, noch sie. Und wenn das ganze Ding aufgelöst werden sollte, doch noch, dann gab es enorme rechtliche und finanzielle Konsequenzen. Wir sind die Braut Christi. Und Jesus hat einen Vertrag mit uns geschlossen. Wir sind mit ihm verlobt. Eigentlich kann man sagen, schon verheiratet. Wir sind noch nicht am Ziel. Der Bräutigam musste irgendwann die Braut in sein Haus holen. Und das steht noch aus. Das ist, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird die Hochzeit vollzogen, sozusagen. Und trotzdem steht jetzt nichts mehr auf dem Spiel, weil der Vertrag schon geschlossen ist. Einseitig. Weil Jesus diesen Vertrag am Kreuz geschlossen hat. Merkt ihr die Parallele? Ich finde die so gigantisch. Jesus hat einen Vertrag mit uns geschlossen. Wir sind seine Braut und wir warten nur noch, bis er im Himmel alles fertig hat. Es muss gigantisch werden, wenn es so lange dauert. Keine Ahnung. Nein. Gott schenkt dieser Welt einfach noch Zeit, weil er will, dass Menschen noch zu ihm finden, weil seine Vollzahl, die er im Himmel haben will, noch nicht voll ist. Das ist der Grund. Aber es gibt nichts mehr dran zu rütteln. Er wird kommen und er wird seine Braut zu sich holen, in seine Fürsorge, in sein Wohlsein, in sein Gutsein, in seinen ewigen Segen. Ich finde es so ein geniales und megamäßiges Bild. Und was dann kommen wird, ist ein Fest. Wenn wir in den Himmel kommen, oder nein, Jesus kommt ja erst wieder, es wird ein Fest sein. Und Hochzeit, müssen wir uns überlegen, damals im Judentum war das größte, schönste und aufwendigste Fest, das Otto Normalbürger feiern konnte. Getoppt werden konnte das nur noch von König David und König Salomo oder so, aber Otto Normalbürger war kein König. Ja. Das war das schönste und größte und aufwendigste Fest. Wisst ihr, wie lange die gefeiert haben in der Regel? Minimal. Eine Woche. Und wer es konnte, 14 Tage. Das nenne ich meine Hochzeit. Also da ging die Post ab. Ja, und ich denke immer, boah, wenn Gott Segen ausschüttet, er kleckert nicht. Gott klotzt, das ist durch die Bibel so. Er schüttet immer echt ordentlich auf, um einfach seinen Segen zu zeigen. Und es wurde getanzt und es wurde gefeiert. Das zeigt Gott hier dem Johannes als Bild vor Augen, um zu sagen, wie schön, wie genial, wie übersprudelnd, dass einem die Worte fehlen, dieser Tag sein wird, wenn er kommen wird. Das lassen wir mal wirken. Und ich hoffe und wünsche, dass bis jetzt irgendwie dein Herz schon so ein bisschen aufgegangen ist. Dass du sagst, wow, was Jesus hier für mich getan hat, ist einfach echt gigantisch. Und er hat es gemacht aus Liebe. Es ist seine Initiative. Dass er den Himmel verlassen hat. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, was das bedeutet irgendwie. Ich meine, es war Gott. Und er ist ans Kreuz gegangen. Überlegt mal, was für ein immenser Abstieg. Das war. Und er hat's nicht nötig gehabt, aber er hat es gemacht für dich und für mich, diesen Weg zu gehen bis ans Kreuz. Was für eine Liebe dahinter steckt und was für eine Initiative von ihm. Und dann lesen wir, die Braut hat sich für diesen Moment vorbereitet. Die Braut sind wir. Seine Gemeinde. TFA Eichach, aber ganz viele anderen, die zur weltweiten, globalen und alle Zeiten überspannenden Gemeinde und Braut Jesu Christi gehören. Und wie hat sie sich vorbereitet? Jetzt müssen wir genau hingucken. Sie darf sich kleiden in strahlend weißes Leinen. Sie darf sich in strahlend weißes Leinen kleiden. Leinen, Byssus, ist ein hochfeines Gewebe aus Flachs oder Baumwolle, ich glaube Fisch war nicht drin. Sehr fein und gleichzeitig extrem fest, extrem beständig und damals einer der edelsten und kostbarsten Stoffe, die es überhaupt gab und mit dem sich eigentlich nur die feinen Hofdamen so in dem Sinne bekleiden konnten oder die wirklich viel Geld hatten. Und hier steht, die Braut darf sich in strahlend weißes Leinen kleiden. Warum? Nicht, weil die Braut es selber erarbeitet hat oder aus ihrer eigenen Leistung das hat, sondern weil sie es geschenkt bekommt, weil sie die Legitimation bekommt. Wir haben die Erlaubnis von Gott, uns in Gerechtigkeit kleiden zu dürfen. Nicht, weil wir gerecht sind, sondern weil der Bräutigam uns diesen Stoff hingelegt hat. Durch sein Blut am Kreuz. Durch seine Versöhnung, seine Vergebung hat er uns das Edelste, Kostbarste hingelegt, das wir haben können. Vergebung, Versöhnung, Gnade. Wir dürfen uns in Gerechtigkeit kleiden, weil er uns diese Gerechtigkeit geschenkt hat. Und deswegen sagt Jesaja 61, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Das Bild ist ein Bräutigam, der reich ist und der seiner armen Braut im Endeffekt diesen Stoff selber gibt, um zu sagen, hey, ich gebe dir das Kostbarste an Stoff, das es gibt und du darfst dir ein Kleid draus machen. Das ist das Bild dahinter. Und jetzt kommen wir so langsam in die Zielgerade und in das Praktische auch für uns. Wir, seine Braut, haben das alles von Gott geschenkt und zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn wir das jetzt alles hören, was Jesus für uns getan hat, wie er wiederkommen wird für uns, was er uns noch schenken wird, über das hinaus, was er uns heute schon geschenkt hat, wie bereiten wir uns vor? Wie gehen wir mit diesem kostbaren Stoff, sage ich mal, um, den er uns geschenkt hat? Jetzt kommen so ein paar pragmatische Punkte, wie wir uns für diesen Bräutigam schön machen können oder ihm, ja, uns vorbereiten können, dass er Freude hat, Jesus, wenn er kommt. Und das Schöne ist, das Ganze geschieht ohne Druck. Jesus hat seinen Vertrag geschlossen, das heißt, der Bräutigam wird seine Braut holen. Es ist so, es ist ausgemacht. Wir dürfen nur aus freien Stücken, wenn wir uns freuen, und ich hoffe, das tun wir, und dankbar sind über das, was Jesus uns geschenkt hat, uns mit dem, was er uns gegeben hat, zubereiten, vorbereiten, um ihm Freude zu machen und noch mehr Freude zu machen. Das ist das. Nicht, damit er uns mitnimmt, er wird uns mitnehmen. Aber hey, ich habe das so gelesen und in mir wächst einfach, ich denke, boah, Jesus, ich möchte dir noch mehr Freude machen durch mein Leben, damit du wirklich Freude hast, wenn wir uns gegenüberstehen und du mich zu dir holst. Der erste Punkt, ich glaube, loben. Gott loben ist etwas, was ihm Freude macht. Jesus loben, seine Größe loben. Das tun wir in unserem Herzen, in unserem Alltag. Das erhebt unsere Seele, aber es lobt Gott einfach auch. Und auch wenn wir das vor anderen tun, wenn wir vielleicht auch trotz mancher Umstände einfach sagen, hey, Gott ist trotzdem, er ist so gut zu mir. Und das aussprechen, uns an ihm einfach freuen und der Dankbarkeit mehr Raum geben als dem Jammern, was wir manchmal so haben, manchmal auf hohem Niveau. Ich glaube, das ehrt Jesus, das ehrt den Bräutigam. Das macht ihm Freude, wenn er uns entgegenkommt, wenn sein Name auf unseren Lippen ist, in unserem Herzen ist, in unseren Liedern ist. Das Zweite, womit wir uns vorbereiten können und Jesus Freude machen können, ist lieben. Jesus hat uns so stark geliebt, wir haben das gerade gehört. Er hat so viel für uns gegeben. Und ich glaube, dass eins der schönsten Dinge ist, wenn wir seine Liebe nachahmen. Wird natürlich nicht so hundertprozentig gelingen. Wir werden nie so lieben wie Jesus. Aber wenn wir sagen, hey, du hast uns so sehr geliebt und ich möchte auch lieben. Ich finde das manchmal leicht und manchmal nicht leicht. Kommt immer auf die Situation und auf die Menschen drauf an. Aber ich wünsche mir, ja, einfach stückchenweise und immer mehr diese Liebe wiederzuspiegeln, die so uneigennützig ist. Die Liebe von Jesus ist so uneigennützig. Und das wünsche ich mir irgendwie noch mehr. Das fängt an in unseren Familien, manchmal immer wieder eine Herausforderung in der Gemeinde, auf dem Arbeitsplatz. Und auch so eine überfließende Liebe, die einfach nicht fragt. Ich habe vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, war ich hier unten bei Lidl einkaufen und vor mir war eine Familie und die haben irgendwie sich verrechnet, die hatten nicht genügend Geld mit und mussten dann etliche Artikel an der Kasse lassen. Und ich habe das mitgekriegt, vor mir war noch jemand und dann war ich dran, dann habe ich die Sachen einfach mitgekauft und habe ihnen im Vorbeigehen auf dem Parkplatz das in den Kofferraum geschmissen. Und die haben so erst, also haben das erst gar nicht gecheckt und mir von hinten dann noch irgendwie so Danke zugerufen, waren irgendwie ganz bewegt. Und warum sage ich das? Ich mache das ganz oft nicht, ja, also ich mache das nicht, weil ich das jetzt einmal gemacht habe und mich da irgendwie hervortun will. Ich habe nur gemerkt, was für eine Freude und was für ein Gefühl das in mir selber in Gang gesetzt hat. Ich habe gemerkt, ich dock an dadurch an die Liebe Jesu. So uneigennützig, die werden mir nie was zurückgeben, weil ich sie gar nicht kenne. Und ich habe gedacht, boah, lass uns Menschen werden, die Liebe verschenken. Ich glaube, dadurch können wir Jesus groß machen. Egal wer es ist, spielt keine Rolle. Egal ob die Leute wieder siehst oder nicht, einfach Menschen, die von innen heraus Liebe verschenken. Ich glaube, dadurch können wir unseren Bräutigam einfach Freude machen, weil wir etwas davon widerspiegeln, wie er ist. Vergeben. Jesus hat uns so unendlich viel vergeben. Ich denke, manchmal vielleicht geht es euch auch so, eigentlich sind wir ja ganz coole Typen. Sind wir auch. Aber wenn ich mich vor Jesus stelle, denke ich manchmal, Jesus, boah, echt, mir tut's einfach leid. Wieder verbockt oder was weiß ich, wieder daneben behandelt. Ja, und ich möchte einfach lernen, Menschen mehr vergeben, so wie Jesus mir vergeben hat. Menschen auch im Herzen vergeben. Bevor sie mich fragen, kannst du mir vergeben? Oder bevor sie sich entschuldigen. Ja, ich merke immer, klar, wenn jemand zu mir kommt, bin ich ganz großzügig. Ja, wenn er auf Knien rutscht und sagt, was er alles falsch gemacht hat und so, da bin ich total großzügig mit Vergebung. Aber von vornherein, jemandem zu vergeben, obwohl er noch gar nichts dazu gesagt hat, aber was hat Jesus für mich getan? Er ist vor 2000 Jahren schon ans Kreuz gegangen. Da haben meine Eltern noch nicht an mich gedacht. Liebe oder Vergebung als Vorschuss. Wie können wir Jesus Freude machen, wenn er kommt, wenn wir ihm gegenüberstehen, indem wir Sünde aus unserem Leben verbannen und uns um ein Leben bemühen, das Gott Ehre macht? Lasst uns nicht scheinheilig werden. Lasst uns nicht sagen, wir hätten alles unter Kontrolle. Stimmt nicht. Aber manchmal fallen wir auf der anderen Seite vom Pferd und sagen, ja, wir sind ja alle Sünder, also ist es halt so. Das ist doch auch nicht die richtige Haltung, oder? Also zu sagen, hey, ich habe einen Jesus hier und dem möchte ich Freude machen, also bemühe ich mich. Also bleibe ich bei meiner Sünde im Leben nicht stehen, sondern frag immer wieder, Jesus, deck das auf und sag mir und dann hilf mir, damit ich vorwärts gehen kann und in Sünde nicht verharren muss, sondern mich um ein Leben bemühe, dass du, wenn du kommst, ich weiß, du nimmst mich zu dir, aber dass du ein bisschen mehr strahlen kannst, wenn du mich siehst, weil du dich freust. Frucht des Geistes in unserem Leben wachsen lassen, ist, glaube ich, auch etwas. Manchmal denken wir so, ja, ich bin halt, wie ich bin und da raste ich mal aus oder da bin ich so oder wie auch immer, ist halt so, ist mein Charakter. Aber es ist wie mit diesem Kleid, das Gott dir geschenkt hat. Und dann kannst du überlegen, ob du nochmal drüber bügelst, ob du es nochmal so ein bisschen zurechtzupfst oder ob du es einfach rüberschmeißt und sagst, der Bräutigam muss mich halt nehmen, wie ich bin, gell? Also, ja, das wünsche ich mir, dass wir einfach auch Gott an unserem Charakter wirken lassen und ihm mit unserem Charakter Freude machen wollen. Und ich glaube, eins der wichtigsten Dinge, was mir so auffällt an mir und in letzter Zeit auch so gesellschaftlich, ist Selbstbeherrschung. Galater 5, Vers 22 in einer Übersetzung, da heißt das letzte Wort Selbstbeherrschung. Und ich habe früher immer so gedacht, okay, das verortet man gleich irgendwie im sexuellen Bereich oder sowas. Aber manchmal bedeutet bedeutet Selbstbeherrschung auch nicht so schnell zu antworten, sondern einfach mal wirken zu lassen, nachzudenken und dann im zweiten Schritt zu antworten. Auch das kann Selbstbeherrschung sein. Und den Charakter schleifen. Weil manchmal antworten wir im zweiten Schritt anders, als wir im ersten antworten würden. Und ich komme zum letzten Punkt. Im Reich Gottes dienen. Wir, seine Braut, es gibt verschiedene Bilder für Gemeinde, wir sind gleichzeitig auch sein Leib, Jesu Leib. Hier lebt er. Hier freut er sich mit uns. Hier feiert er mit uns. Und hier leidet er mit uns. Wir sind sein Leib. Und ich glaube, wir können ihm eine ganz große Freude einfach machen und ihn zum Strahlen bringen, wenn wir uns für seinen Leib einsetzen und gucken, dass es seinem Leib gut geht. Ich erlebe immer wieder Christen, die einfach sagen, boah, ich ziehe mich von Gemeinde zurück, da menschelt es zu sehr. Ich glaube, manchmal kann der Punkt auch kommen, ja. Aber ich will mal ganz nüchtern sein. Ja, hier menschelt es, auch hier. Es menschelt überall. Aber es ist Gottes Leib, es ist Jesu Leib. Und ich wünsche mir so sehr einfach eine Liebe, dass wir sagen, okay, da wo es menschelt, wo irgendwas nicht gut ist, hey, dann gehen wir rein, um es besser zu machen. Um diesen Leib Jesu zu pflegen und gesund zu lieben, sage ich mal ein Stück weit. Und ich glaube, dadurch können wir Jesus einfach unglaublich Freude machen. Jetzt ein kurzes Wort zu uns Männern. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen schwer, Braut auf sich irgendwie zu beziehen und sich damit zu identifizieren, weil wir sind Männer. Deswegen einfach der Gedanke, Männer sind Wesen, die gerne etwas schön im Leben machen. Ist egal, was es ist, ja, sei es irgendwie ein Klotz Holz irgendwie schön zu machen oder was weiß ich. Männer sind Leute, die etwas schön machen wollen. Und deswegen lass dich inspirieren, lass dich mit hineinnehmen in dieses Bild. Selbst wenn du dich persönlich jetzt nicht mit Braut identifizierst, dann identifiziere dich damit, dass du jemand bist, der diese Braut mithelfen darf, schön zu machen. Vielleicht hilft dir das ein bisschen. Und da ist auch Muskelkraft und alles andere, was man hier in Gemeinde vielleicht einbringen kann, gefragt. Ja, das war ein großer Bogen, sage ich mal. Aber ihr merkt, mein Herz, meine Leidenschaft, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, es geht nicht um eine Endzeitpredigt oder was weiß ich, sondern es geht um diesen Punkt, egal wann Jesus wiederkommt, Freude im Herzen. Er kommt und er wird das letzte Wort sprechen. Er wird Gerechtigkeit bringen, Schönheit, Frieden. Ich weiß, ich werde dabei sein und ich hoffe, du weißt es auch. Allein aufgrund seiner Gnade, wenn du Jesus angenommen hast, dann ist das dein Fundament. Dann darfst du wissen, du bist dabei. Und ich wünsche uns, dass wir das nicht abhaken und in die Schublade tun, sondern dass in uns einfach eine Freude entfacht, dass wir sagen, jawohl. Und wenn ich diesem Jesus begegne, ich möchte ihm ein bisschen was zurückgeben. Ich möchte ihn etwas zum Strahlen bringen, damit, wenn ich ihm gegenüberstehe, er wie ein Bräutigam sagt, wow, cool, dass du da bist, komm her. Jetzt schreiben wir die Geschichte weiter. Amen.